Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich bin gerne nach Düsseldorf gekommen, um trotz Streik oder wegen Streik über solche Dinge zu sprechen. Darum wird es ja auch gehen, nicht nur um Streik, sondern um Löhne wird es gehen. Aber vor allem soll es um Europa gehen. Und ich will Ihnen heute Abend ein bisschen sicherlich eine alternative Sichtweise zu den europäischen Problemen vortragen. Wenn Sie übrigens wollen, hier vorne sind noch ein paar Plätze, vielleicht lässt sich der eine oder andere noch ermutigen. Und ja, wir haben ja alle unsere klaren Vorurteile zu dieser europäischen Krise. Wir nennen sie ja schon, wir nennen diese Krise ja praktisch nur Schuldenkrise und haben damit schon vorweggenommen, was diese Krise eigentlich ist. Nämlich das über die Verhältnisse leben eines oder maximal zwei, vielleicht noch drei kleiner Länder in Südeuropa. Wenn man das ganz zuspitzt, könnte man auch sagen, der Grieche war's. Jedenfalls nicht ganz falsch, wenn man die deutsche Boulevardpresse verfolgt. Und es ist ja auch immer gut, wenn man einen Schuldigen hat. Ne? Ist ja immer schön, wenn man entweder den Staat, man sagt, der Staat war's. Der Staat hat über seine Verhältnisse gelebt. Und man sagt, der Grieche war es oder der griechische Staat war es, die haben über ihre Verhältnisse gelebt und haben sich nur in der Sonne bräunen lassen und Sirtaki getanzt. Es ist trotzdem nicht ganz richtig. Oder richtiger gesagt, es ist ganz falsch. Und das will ich heute Abend ein bisschen vorführen, warum das ganz falsch ist. Und vielleicht lässt sich ja dann ein oder andere in seinem Vorurteil oder in seinem Urteil, das er bisher getroffen hat, korrigieren. Und das, ich sagte schon, wir fangen mit einem einfachen Punkt an. Es geht um Ökonomie. Man kann es nicht ändern. Ich bin Ökonom, tut mir leid, wenn ich jetzt über Ökonomie rede, aber Sie müssen das ertragen, aber es wird relativ einfach sein. Jeder vernünftige Mensch kann das, was ich jetzt gleich sage, verstehen. Sie müssen also nicht, keine Angst haben, ich werde Sie nicht mit irgendwelchen technischen Dingen oder mit Literatur oder mit Namen von irgendwelchen Menschen zuschmeißen, sondern ich werde versuchen, ganz einfache Dinge, Zusammenhänge zu erklären. Und Sie werden sehen, jeder kann diese Zusammenhänge verstehen, wenn er sich einen Moment frei macht, wie gesagt, von den Vorurteilen, die er in den letzten 2, 3 Jahren aufgebaut hat. Also versuchen wir uns in diesem Sinne gemeinsam an dem Verständnis dieser Krise. Wir kommen zunächst mal zur Schuldenfrage. Nun, was ist passiert in dieser Krise? Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, das Bild ist nicht ganz neu. Was entscheidend war für das als Krisenphänomen sozusagen, war das Auseinanderlaufen der Zinsen zwischen den Staaten. Wir haben ein massives Auseinanderentwicklung der Zinsentwicklung, ich hoffe, man kann das überall sehen, der Zinsen für Staatsanleihen in diesen Ländern. Nachdem wir zu Beginn der Währungsunion ein extremes Zusammengehen dieser Zinsen hatten. Wenn man das anschaut, von 1999, 2000 an, waren die Zinsen praktisch auf einer Linie und haben sich dann erst über die Jahre jetzt auseinanderentwickelt. Über die letzten Jahre, seit Beginn der Krise, seit Beginn der Finanzkrise, das muss man immer dazu sagen, das war ja nicht eine Staatsschuldenkrise ursprünglich, sondern es war eine Finanzkrise, die mit Staatsschulden gar nichts zu tun hatte. War eine Finanzkrise, warum? Nicht, weil die Staaten überschuldet waren, sondern weil Private überschuldet waren. Weil Zocker, um es ganz deutlich zu sagen, auch manchmal Investmentbanker genannt, überschuldet waren. Die hatten mit fremdem Geld gezockt auf den internationalen Casinos dieser Welt. Und das hat dazu geführt, als die Casinos plötzlich die Erträge nicht mehr abwarfen, weil die ganzen Preise der Vermögenstitel, in die sie da ihr Geld angelegt hatten, zusammenbrachen. Diese Zocker hatten plötzlich Probleme, weil sie überschuldet waren und ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten. Und dann hat der Staat einen Teil dieser Schulden übernommen, um diese Zocker zu retten. Der Staat hat sich nicht verschuldet, ist immer noch wichtig, man muss das heute wieder sagen. Es ist unglaublich, dass man das wieder sagen muss, aber der Staat hat sich nicht verschuldet, um den Leuten, die jetzt in Griechenland leiden, unter dem Versuch des Staates zu sparen, der hat sich nicht 2008 verschuldet, mehr verschuldet, um diese Leute zu retten, sondern um andere zu retten. Ne? Aber leiden müssen jetzt diejenigen, ja, die nichts damit zu tun haben, die sich aber nicht wehren können, die in irgendeiner Weise vom Staat abhängig sind. Also müssen wir zunächst fragen, was ist jetzt passiert, warum laufen diese Zinsen auseinander? Und nun kommt es eine super einfache Erklärung. Diese super einfache Erklärung, die aber falsch ist, heißt, ja, wenn die Zinsen für die Staatsschulden auseinanderlaufen, dann ist es offensichtlich die Staatsschulden, die das Problem sind. Das ist zwar unmittelbar einleuchtend, aber falsch. Wenn man sich ein bisschen in der Welt umgeschaut hätte, und ich habe gestern Abend eine Diskussion in Paderborn gehabt, da war ein dortiger Professor, ich weiß nicht, hier sind ja vielleicht auch einige Wirtschaftswissenschaftler oder Studenten der Wirtschaftswissenschaft, und der dortige Professor hat eben sich die Welt immer nur angeguckt, Griechenland, Deutschland. Ne? Das ist aber zu wenig. Die Welt ist ein bisschen größer als Griechenland und Deutschland. Deswegen habe ich zwar auch mit Griechenland angefangen, aber im Laufe meiner Ausführung werden Sie sehen, dass Griechenland überhaupt nicht das Problem ist. Jedenfalls nicht das wichtigste und auch nicht das zweitwichtigste und nicht das drittwichtigste Problem. Irgendein Problem ist Griechenland schon, aber es ist ein ganz, ganz kleines Problem. So. Also was ist passiert, wenn man so etwas hat, wenn man einen solchen Befund hat, dass man sagt, da laufen die Zinsen auseinander, da kann man sich mal in der Welt umschauen. Und das will ich mal kurz mit Ihnen tun. Wir schauen uns mal in der Welt um und fragen uns, haben hohe Staatsschulden systematisch etwas mit hohen Zinsen zu tun? Und jetzt haben wir noch ein paar Länder mal rausgegriffen, die ich Ihnen zeigen will, nur weil die besonders paradoxen Fälle sind. Da haben wir das Land Japan. Das hat die niedrigsten Zinsen in der ganzen Welt seit vielen, vielen Jahren, wie man auf dieser Grafik sieht, seit 1991 schon. Man hat Österreich und Deutschland, die immer weiter sinkende Zinsen haben, obwohl auch dort die Staatsschulden ja bis zuletzt hoch waren und 2008 gestiegen sind. Die USA, dort sind die Zinsen seit 2008 um 30% am Bruttoinlandsprodukt gestiegen, also von 70% auf 100%, und trotzdem sinken die Zinsen. Und Sie haben das wunderbare Land Bulgarien, das die höchsten Zinsen hat. Warum, werden Sie gleich sehen. Und wenn Sie das jetzt anschauen, wie waren die Staatsschulden in diesen Ländern, dann sehen Sie, dass es völlig verrückt ist, dass es nichts miteinander zu tun hat. Denn Japan, das Land mit den absolut niedrigsten Zinsen über 20 Jahre, hat mit Abstand die höchsten Schulden. Also Griechenland ist ein Waisenknabe gegen Japan. Die japanischen Staatsschulden liegen inzwischen bei über 200%. Griechenland ist jetzt bei 160 oder so. Man sieht die USA, da sind die Schulden deutlich angestiegen. Man sieht, in Japan sind sie auch nochmal angestiegen, jetzt nach der Krise. Auch in Deutschland und Österreich sind sie angestiegen. Aber in Bulgarien zum Beispiel, das die höchsten Zinsen hat, brauchen wir nur wieder zurückgehen, dass in dieser Grafik die absolut höchsten Zinsen hat, das hat die absolut niedrigsten Schulden. Also könnte man ja mal auf den Schluss kommen, so einfach ist es nicht. Ne? Der Zusammenhang ist nicht so einfach, dass man einfach sagt, wer hohe Schulden hat, zahlt hohe Zinsen. Stimmt nicht, ist falsch. Wenn das mal in der deutschen Zeitung stünde, wäre ja schon ganz schön, ne? Es gibt übrigens noch Stühle, darf ich den Menschen sagen, die da hinten immer noch stehen, wenn sie da auf die andere Seite sich bewegen und da können sie noch Stühle abholen, dann müssen sie nicht stehen. Das wird doch ein bisschen mühsam mit dem Stehen jetzt hier. Ja, denn es dauert einen Moment, ne? Bis ich das jetzt erklärt habe, deswegen kann man sowas in Talkshows nicht erklären, um es auch mal zu sagen. Ne? Manche Leute fragen mich, warum gehst du nicht in Talkshows? Ja, warum gehe ich nicht in Talkshows? Weil sie mir nie eine Stunde geben, um mal etwas zu erklären. Da können sie irgendwas ablassen und der andere lässt was ab und fünf andere lassen was ab. In einer Stunde, so haben sie netto vielleicht 8 Minuten. Und da kann man diese Zusammenhänge einfach nicht erklären. Das ist der einfache Grund. So, also das war's nicht. Das kann es nicht sein. Und jetzt fragen wir uns einfach mal noch, was ist denn dann passiert? Es muss ja irgendwas passiert sein. Das ist ja vollkommen richtig. Es ist etwas passiert, es ist sogar etwas Schreckliches passiert. Aber es hat wenig mit den Staatsschulden zu tun. So, was ist passiert? Und dazu muss man sich die einfache Frage stellen, die sich heute kein Mensch mehr stellt. Was ist eigentlich eine Währungsunion? Was ist eine Währungsunion? Nun, ganz fundamental ist eine Währungsunion eine Union von Ländern, die ihre Währung aufgegeben haben. Was sonst? Die haben ihre Währung vereinigt. Und wenn man seine Währung vereinigt, was tut man dann? Nun, dann gibt man seine unabhängige nationale Notenbank auf und man gibt auf die Möglichkeit, ein nationales Inflationsziel zu haben. Ne? Man vereinigt das Inflationsziel. Man sagt, wir wollen jetzt alle die gleiche Währung haben. Wenn wir alle die gleiche Währung haben, müssen wir auch alle die gleiche Inflationsrate haben, von nun an bis in Ewigkeit. Und das ist das Kern einer Währungsunion, sonst nichts. Es ist nicht, wie manche Leute immer noch glauben, die Vereinigung der Urlaubstage. Frau Merkel glaubt das immer noch. Sie hat ja klar gesagt, das mit den Griechen funktioniert nicht so gut, weil die haben zu viel Urlaub im Vergleich zu den Deutschen. Damit hat Frau Merkel nur bewiesen, dass sie überhaupt nicht versteht, was eine Währungsunion ist. Damit hat es nämlich gar nichts zu tun. Jeder kann so viele Urlaubstage haben, wie er will. Er muss sie nur selbst verdienen. Ne? Aber Urlaubstage darf man haben, so viel man will. Also das ist schon mal ein fundamentales Missverständnis. Und eine Währungsunion ist eben auch nicht in erster Linie eine Staatsschuldenunion. Staatsschulden sind nämlich für die Frage, um die es geht, die Inflationsrate in einem Land ganz unwichtig. Es gibt überhaupt keinen ernsthaften Zusammenhang, der zeigt, dass Staatsschuld in irgendeiner Weise direkt zur Inflation führt. Was zur Inflation führt, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das ist ganz einfach. Jetzt schauen wir uns das Inflationsziel an. Diese Europäische Währungsunion hat sich ein Inflationsziel gegeben. Das ist das Inflationsziel. Steht leider in Englisch da, aber ist ja leicht zu verstehen. Das ist das Inflationsziel. Und dieses Inflationsziel war nicht ein beliebiges Ziel, sondern es war das Ziel, das Deutschland die ganzen 30, 40 Jahre vorher hatte, nämlich 2%. Und das sind 2%, knapp 2%. Darauf hat man sich geeinigt zu Beginn dieser Europäischen Währungsunion. Und das kann man auf eine ganz einfache Art und Weise lesen. Das ist jetzt nicht 2% aufgemalt, sondern es sind 2% aufkumuliert über die Jahre. Das heißt, jedes Jahr zählt man 2% dazu. Man startet bei 100, also ein Produkt, das 100 Euro im Jahre 1999 gekostet hat, kostet jetzt in Europa insgesamt 125 Euro. Bei 1,9% Steigerung pro Jahr kann man, die Mathematiker unter uns können das leicht rechnen, ist ein bisschen mehr als mal 10, ne? Weil man das multiplikativ Zinseszinsrechnung machen muss. Deswegen kommt 125 raus, wenn man 10 mal 1,9 nimmt. Ist nun mal so. Das ist das Inflationsziel in Europa. 2%. Und nun kann man ja fragen, wer hat sich denn daran gehalten? Haben sich da alle dran gehalten? Wenn alle sich dran gehalten haben, ist ja in Ordnung. Dann können wir das Thema abhaken. Ne? Können wir sagen, das im Kern des Problems, der Kern des Problems ist gelöst. Ne? Und dann schauen wir die Europäische Währungsunion insgesamt an. EMU heißt die hier, das ist wieder Englisch, Europäische Währungsunion, EWU in Deutsch. Und die hat das wunderbar erreicht, dieses Ziel. Die hat genau 2% geschafft über diese 10 Jahre. Also Ziel erreicht. Ne? Und die Europäische Zentralbank hat sich ja auch gefeiert dafür, vor 2 Jahren noch, als es 10 Jahre alt wurde, hat sie gesagt, guck mal, wie gut wir sind, wir haben ein perfektes Ziellandung. Aber was im Durchschnitt gilt, muss ja nicht für jeden Einzelnen gelten. Wir haben ein anderes Land, steht hier auch in Englisch, versteht trotzdem vielleicht jeder. Das heißt Deutschland, das ist unter diesem Ziel geblieben. Das hat weniger Inflation gehabt, weniger Preissteigerungen über die Jahre. Es gibt auch ein Land, was genau auf dem Ziel lag, ein einzelnes Land. Das heißt aber nicht Deutschland, das heißt Frankreich. Und es gibt ein paar Länder, die heißen Südeuropa, die liegen drüber. Die liegen oben drüber. Und das ist das Problem des Euro, der Währungsunion. Denn das ist ein fundamentales Problem. Das ist eine wirkliche Krise. Wenn ich in der Kernfrage, nämlich der Vereinheitlichung der Inflationsrate, nach 10 Jahren eine solche Auseinanderentwicklung habe, dann ist diese Europäische Währungsunion wirklich tief bedroht. Nur das wird von vielen deutschen Politikern, sage ich mal, hier so quer durch die Querbeet noch immer nicht wahr. Oh, das kann man gar nicht sagen. Wahrhaben wollen. Wahrgehabt wollen. Wie sagt man? Schwer, ne? Kriegt man nicht hin, ne? Nee, gut. Sie wollen es nicht wahrhaben. Kann man Herrn Steinbrück nehmen, der sagt, die Eurokrise ist die Krise ein paar kleiner europäischer Länder am Rande des Euroraums, die eigentlich keine große Bedeutung haben. Ne? Frau Merkel sagt Ähnliches, Herr Schäuble sagt das jeden zweiten Tag. Aber auch der neue Bundespräsident, der frühere Wirtschaftsberater von Frau Merkel, Herr Weidmann, hat das gerade vor kurzem nochmal wiederholt. Und der ganz neue Mitglied des Europäischen Zentralbankrates, Jörg Asmussen, der früher im Finanzministerium war, hat es auch gerade nochmal wiederholt. Es ist eine Krise einiger Länder am Rande Europas. Angesichts dieser Diagnose. Ja, da wollen einige nicht wahrhaben, was passiert. Und deswegen reden sie nicht über dieses Thema und reden nur über die Schulden Griechenlands. Aber man sieht, die Schulden Griechenlands sind nicht hier irgendwo das große Problem. Griechenland ist zwar dabei bei Südeuropa, aber Griechenland ist nicht mal das schlimmste Land. Spanien hat höhere Preissteigerungen gehabt, Portugal auch und Italien ähnlich hoch wie Griechenland. Das ist ja alles nicht extrem, das ist ja keine Hyperinflation, was die hatten. Ne? Hinter dieser Kurve, die da bis 133 geht, steht bei so etwa 2,8. Also Frankreich hat genau 2,0 gemacht, die haben 2,8 gehabt, Deutschland hat 0,8 oder 0,9 oder so gemacht. Das ist alles nicht gewaltig, aber die Folgen sind gewaltig. Die Folgen sind gewaltig. Warum sind die Folgen gewaltig? Weil, wie ich gerade eben gesagt habe, man diese Kurve so lesen kann, dass ein Produkt, was im Jahr 1999 in all diesen Ländern 100 gekostet hat, jetzt in Südeuropa 133 kostet, in Frankreich 122 und in Deutschland 110 Euro. Aha. Das gibt ein Problem. Ne? Jetzt nicht, weil die Deutschen so viel Feta und Olivenöl herstellen würden und deswegen unmittelbar mit den Griechen konkurrieren. Sicher nicht wahr. Aber Sie glauben es oder nicht, auch die Griechen und die anderen Südeuropäer, vor allem Italien, Spanien, produzieren Produkte, die mit den Deutschen in diesen Märkten, in den Märkten dieser Welt konkurrieren. Und wenn ein deutsches Produkt systematisch 110 kostet und das andere 133, dann haben diese Länder ein Problem, weil sie haben ja die gleiche Währung. Es muss ja jeder Euro abliefern, der diese Produkte kauft auf dieser Welt und auch untereinander. Und das ist eben der Kern dieses Euro-Problems. Und das ist eine tiefe Krise. Warum ist das eine tiefe Krise? Nun, weil es kein einfaches Mittel gibt, das werden wir gleich sehen, das wieder zusammenzubringen. Diese Lücke, diese große Lücke, die über 10 Jahre entstanden ist, wieder zu schließen. Und deswegen reden so viele Leute nicht so gern davon. Weil diese Lücke hat ja vor 10 Jahren schon angefangen, ne? Die ist ja nicht so vom Himmel gefallen, vorgestern etwa. Nicht mal 2008 ist die vom Himmel gefallen. 2008 haben das einige Leute auf den Finanzmärkten dieser Welt gemerkt, dass da in Europa was schiefläuft. Das stimmt. Aber diese Lücke ist viel vorher entstanden. Und da waren alle diese Leute, die jetzt so klug daherreden und sagen, die Griechen waren, sie waren da alle schon dabei. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Die waren alle dabei. Alle, die ich vorhin genannt habe, die waren schon am Anfang dabei und waren verantwortlich für diese Politik, die da gelaufen ist. Haben aber die Augen zugemacht oder sie wollten es nicht wissen oder sie haben es nicht begriffen. Kann ja auch sein. Ne? Können wir nachher dann diskutieren, was, wo, welche Prozentzahlen wir verteilen. Beim Nicht-Begreifen oder beim Nicht-Wollen-Begreifen oder beim Verdrängen oder so. Das können wir dann nachher diskutieren. Aber die waren alle dabei und da würde ich in der Tat auch sagen, nein, das kann es ja nicht gewesen sein, weil ich bin ja so klug, ich hätte es ja gemerkt, ne? Wenn es auseinandergelaufen wäre. Aber es hat eben keiner gemerkt. Es haben ganz viele geschlafen. Sie haben alle geschlafen. Die Europäische Union hat geschlafen. Die Europäische Zentralbank hat auch geschlafen. Die Europäische Zentralbank hat sich ja gefeiert für diesen Durchschnitt. Ne? Nur wenn im Durchschnitt einem gut geht, reicht das nicht. Ne? Früherer Chef von mir hat immer gesagt, ich muss den Joke immer bringen. Manche haben ihn schon gehört. Bei denen entschuldige ich mich von vornherein. Aber wenn ich auf der heißen Herdplatte sitze und die Füße in Eiswasser haben, bin ich im Durchschnitt auch in Ordnung. Aber es geht mir nicht so gut. Ne? Das ist genau das Problem. Es ist eben ein unechter Durchschnitt. Wenn ich einen solchen Durchschnitt habe, habe ich einen unechten Durchschnitt. Und dieser unechte Durchschnitt hilft mir nicht weiter, weil die Länder in Bedrängnis kommen. Ne? Die Länder kommen gewaltig in Bedrängnis. Und man muss etwas tun. Als Deutsche hätten wir auch begreifen sollen, das hätte man auch, wenn man ein bisschen zurückdenkt. Ich meine, es gibt ja einige, die in meinem Alter sind, wenn man noch mal 10 Jahre zurückdenkt, hätte man auch drauf kommen können, dass das ein Problem ist, was wir schon kennen, was da passiert ist. Das werden Sie gleich merken, wenn ich Ihnen die nächste Grafik zeige. Denn was steht hinter dieser Inflationsrate? Nun, woher kommt die Inflation? Ja, vom Geld, oder? Von den Zentralbanken, die zu viel Geld drucken. Daher kommt die Inflation. Auch falsch, leider. Nein, die Inflation kommt von den Löhnen. Und zwar nicht von den Löhnen alleine, sondern von den Löhnen im Verhältnis zur Produktivität. Wenn in einem Land die Produktivität um 3% steigt jedes Jahr und die Löhne steigen um 5% nominal, dann steigen das, was hier abgebildet ist, die Lohnstückkosten heißt es, aber ganz einfach ist eben Löhne minus Produktivität sozusagen, die steigen dann um 2%. Und das ist die entscheidende Determinante der Inflation, werde ich nachher nochmal zeigen. Das ist die entscheidende Größe, die Inflation ausmacht. Und da sieht man jetzt, was ist passiert da? Nun, was passiert ist, dass die Löhne in einigen Ländern jenseits der Inflation, der Produktivität und dem Inflationsziel gestiegen sind, ne? Denn jeder durfte ja seine Löhne erhöhen, 2% über seine eigene Produktivität, nicht der deutschen Produktivität oder der chinesischen Produktivität, sondern über seine eigene Produktivität plus 2%, nämlich das Inflationsziel. Das haben aber nicht alle gemacht. Die einen haben sich einen Schnaps extra gegönnt und die anderen haben ihren Gürtel so eng geschnallt, dass sie überhaupt keinen Schnaps mehr getrunken haben. Und das ist das Problem, was dahinter steht. Nämlich die einen haben über ihre Verhältnisse gelebt, die Südeuropäer, stimmt in der Tat. Jetzt aber nicht nur der Staat oder nicht mal in erster Linie der Staat, sondern die Bevölkerung, das Land als Ganzes hat über seine Verhältnisse gelebt. Sie haben sich mehr gegönnt, als ihre Produktivität hergegeben hätte beim gemeinsamen Inflationsziel von 2%. Und die anderen haben sich zu wenig gegönnt, ne? Die da unten stehen. Die ganz rote Linie da unten vor allem. Und das ist Deutschland. Bei uns sind die Löhne eben im Verhältnis zur Produktivität weit weniger gestiegen als 2%. Und deswegen haben wir, sie sind fast null gestiegen im Verhältnis zur Produktivität, Nominallöhne. Und deswegen haben wir auch, also Nominallöhne ist das, was sie in die Tasche kriegen, ne? Die ausbezahlten Löhne. Und deswegen konnten in Deutschland die Preise so wenig steigen. Auch hier sieht man wieder, Frankreich liegt in der Mitte und hat alles richtig gemacht sozusagen. Und hat trotzdem Probleme. Ja, und jetzt kann man fragen, ja, wer hat jetzt was falsch gemacht? Jetzt können wir doch die einfache Frage, diese, Englisch heißt das so schön, Blame Game machen. Wer ist denn jetzt der Böse? Können wir doch jetzt mal schnell beantworten. Ja, und da sieht man, es ist nicht mehr so einfach, ne? Sicher keiner von der Bild-Zeitung da. Lade jetzt den Bild-Zeitungsredakteur, der hier nicht ist, ein, zu sagen, wer ist denn schuld jetzt an der Euro-Krise? Ja. Wenn man sich das einmal angeguckt hätte vor 3 Jahren, hätte man da auch schon drauf kommen können, dass es eben nicht die Griechen sind, die alles versaut haben, sondern dass da einige daneben gelegen haben. Und dass Deutschland eben auch dabei ist, das daneben gelegen hat. Und wenn man genau, ganz, ganz genau guckt, sieht man sogar, dass der Abstand zwischen Deutschland und dem Inflationsziel größer ist als der von Griechenland zum Inflationsziel. Aber in die andere Richtung. Aber das ist ja egal, oder? Es gab ja kein beliebiges Inflationsziel nach unten, sondern es gab 1,9% war das Ziel. Also es war niemand berechtigt, nach unten abzuweichen, aber auch niemand berechtigt, nach oben abzuweichen. Alle hätten auf diesem Inflationsziel bleiben müssen. Das ist der einzige vernünftige Standpunkt, den man angesichts dieser Diagnose offenbar einnehmen kann. Und übrigens ist Vernunft das Einzige, was uns weiterhilft. Ne? Vernunft ist am Ende das Einzige, was weiterhilft. Wenn ich dauernd gegen die Vernunft verstoße, gegen die Logik verstoße, werde ich am Ende so große Fehler machen, dass irgendetwas kaputt geht. Ne? Jeder, der hier Handwerker oder sonst irgendetwas Praktisches in seiner Freizeit tut, wenn sie dauernd gegen die Physik verstoßen sozusagen, wenn sie versuchen, einen Kessel mit immer mehr Druck zu füllen, obwohl dieser Kessel eben nur einen bestimmten Druck aushalten kann, wird irgendwann dieser Kessel platzen. Ne? Wenn sie dauernd gegen die Logik verstoßen, wenn sie dauernd falsche Sachen machen, das ist echt falsch, wenn ich dauernd gegen die Logik verstoßt, das Einzige, was wirklich als falsch gelten kann in dieser Welt, dann platzt irgendwann was. Und dann gibt es großen Schaden. Und das müssen wir jetzt langsam anfangen zu begreifen. Die Zeit wird eng. Es wird jetzt ganz, ganz, ganz eng, die Zeit, wo wir das noch begreifen können in Deutschland. Dann ist es zu spät, dann platzt es. Und dann sind wir in ganz großen Schwierigkeiten. So, jetzt ist der Rest der Geschichte schnell erzählt. Wenn man so weit ist, ist der Rest der Geschichte auch leicht zu verstehen. Was ist passiert? Nun, diese riesigen Divergenzen, 35% bei den Kosten und bei den Preisen, haben natürlich Konsequenzen für die Kaufentscheide der Menschen überall in Europa. Natürlich kauft ein griechischer Konsument eher oder ein italienischer oder ein spanischer eher ein deutsches Auto als ein französisches Auto. Aber nicht, weil das deutsche Auto so gut wäre, ne? Sondern weil es so billig ist. Die deutschen Autos sind vielleicht auch gut. Manche Leute sagen dann, aber wir haben doch die besten Autos der Welt. Ne? Im Bundestag habe ich das vorgetragen, da hat sich sofort ein CDU-Abgeordneter gemeldet und hat gesagt, wir haben doch die besten Autos der Welt. Ja, habe ich gesagt, ja, die müsst ihr dann noch nicht noch verschleudern, wenn ihr die besten schon habt. Dann nehmt doch ordentliche Preise dafür. Ne? Also wer die besten Autos hat, wenn es wirklich qualitativ besten sind, muss ja nicht noch der billigste sein. Der billige Jakob verkauft billige Sachen, aber doch nicht der teuerste, derjenige, der das beste Zeug hat. Da komme ich gleich zu. Der Chinese muss niedergehalten werden. Das ist eine wichtige These. Kommen wir sofort zu. Keine Sorge, das kommt. Wenn ich es wirklich vergessen sollte, Sie werden mich erinnern, dass ich das darauf eingehe. Das ist ganz wichtig. Der Chinese musste niedergehalten werden. Das hat der große Ökonom Schröder immer gesagt. Deswegen haben wir das nur gemacht, um die Chinesen niederzuhalten. Ne? 80 Millionen Deutsche halten 1,3 Milliarden Chinesen nieder. Ne? Da muss man aber ordentliche Kerle hinstellen. Ne? So wie der in der Mitte hier, der könnte das. Aber sonst die anderen nicht so. Entschuldigung, ich wollte sie nicht, aber sie sehen so aus, jetzt können sie das. Mindestens 5 Chinesen können sie niederhalten, aber es reicht immer noch nicht. Wird immer noch nicht reichen, 5 Chinesen niederzuhalten. Das reicht noch nicht. Ja, was ist passiert? Nun, diese Länder haben daraufhin deutsche Güter gekauft und Deutschland hat weniger Güter bei denen gekauft. Wenn der Feta und das Olivenöl auch noch teuer wird, dann kauft man es woanders und nicht mehr in Griechenland. Und das bedeutet, man hat Ungleichgewichte im internationalen Handel aufgebaut. Und das heißt, diese Länder haben jetzt Defizite. Alles, was unterhalb von Null ist, bedeutet, ich habe Defizit. Und das heißt, ich mache jedes Jahr Schulden als Land insgesamt, nicht der Staat wiederum, sondern als Land insgesamt mache ich jedes Jahr Schulden gegenüber den anderen, die Überschüsse haben. Und das gilt auch für Frankreich und das gilt eben nicht für Deutschland, sondern Deutschland ist genau umgekehrt. Das passt also 100% zu dem, was wir vorher gesehen haben. Man hat ein Auseinanderlaufen der Löhne und der Preise und das schlägt sich nieder im Handel. Ja klar, weil die Leute sich ja vernünftig verhalten. Wenn ich ein Auto kaufen will und der Mercedes kostet 30% weniger als der Peugeot oder so, dann kaufe ich halt doch einen Mercedes vielleicht. Klar. Und das kann man niemand verübeln. Das ist ja auch kein Fehler, was die Leute da gemacht haben. Das wollten wir doch auch, oder? Im Versuch, die Chinesen niederzuhalten, haben wir genau das versucht. Und das bedeutet eben, wir bauen jedes Jahr, Sie müssen sich das vorstellen, das ist jetzt in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedrückt, obwohl das steht auch in Englisch da, Prozent des Bruttoinlandsprodukts heißt das, die schwarze Linie, aber 8% bedeuten eben 200 Milliarden pro Jahr etwa, die Deutschland exportiert, ohne dass es bezahlt wird, ne? Auf Schulden, auf Pump. Es wird verkauft an das Ausland auf Pump. Und das schafft ein Problem, wenn ich das jedes Jahr mache. Auch im letzten Jahr noch, jetzt 2011, war der deutsche Außenhandelssaldo 150 Milliarden gegenüber der gesamten Welt, aber immer noch 80 Milliarden gegenüber den EU-Ländern. 80 Milliarden haben sich neu verschuldet, obwohl ja viele in großen Problemen sind. Und übrigens auch die südeuropäischen Länder. Ja klar, weil immer noch Leute deutsche Güter kaufen, weil die immer noch günstig sind. Daran hat sich noch nichts geändert. Und das schafft natürlich ein Problem über die Jahre. Deutschland hat deswegen eine Forderungsposition, also eine Gläubigerposition gegenüber dem Rest der Welt von irgendwie 1,5 Billionen, 1.500 Milliarden aufgebaut in diesen letzten 10 Jahren, so ungefähr. Und davon ist natürlich ein großer Teil in Südeuropa. Keine Frage. Die Frage ist nur, ob man das zurückkriegt jemals. Und unter welchen Bedingungen? Das muss man ernsthaft diskutieren. Unter welchen Bedingungen kann ich dieses Geld jemals zurückkriegen? Da sind übrigens Ihre Ersparnisse dabei, ne? Ich sage das mal so, ich werde das nachher noch genauer erklären. Aber wenn Sie glauben, Ihre Ersparnisse liegen auf Ihrer Bank, das ist ein kleiner Irrtum. Ne? Die liegen da nämlich nicht, weil Ihre Bank nichts damit machen kann. Ihre Bank kann Sie vielleicht in Casinos dieser Welt zocken mit Ihrem Geld, aber das vermehrt das ja auch nicht besonders. Und wer in 30 Jahren auf seine Rente wartet und glaubt, er geht sein Geld von der Bank holen, unterliegt auch einem kleinen Irrtum, ne? Gerade die jungen Leute, denen wurde ja erzählt vor 10 Jahren und wird immer noch erzählt, sie müssten, die Älteren müssten ansparen, aber sie müssten auch selbst ganz viel für ihre Zukunft ansparen. Und ansparen wäre, wenn sie ihr Geld zur Bank tragen. Das ist falsch. Wir verstehen die einfachsten Sachen nicht mehr. Weil uns das Hirn gewaschen wird seit 20, 30 Jahren, können wir die einfachsten Zusammenhänge nicht mehr verstehen. Das will ich gleich nochmal, aber ich komme noch. Wir haben ja Zeit. Haben Sie Zeit, oder? Gut. Wozu hat das geführt? Nun, das hat dazu geführt, dass Deutschland eine gespaltene Wirtschaft hat. Wir haben auf der einen Seite haben wir irre Exporte. Ich habe das hier mal mit Frankreich verglichen. Frankreich hat eine durchaus vernünftige Entwicklung. Der hat übrigens mehr Wachstum als wir in diesen 10 Jahren. Das ist jetzt ein anderer Maßstab, weil die deutschen Exporte sonst durch die Decke gegangen wären, musste man den Maßstab ändern. Deswegen sieht das Bild ein bisschen anders aus. Aber das gleiche Bild. In Frankreich ist die Binnennachfrage gestiegen und die Exporte sind auch gestiegen, so um 3% pro Jahr etwa. Das ist völlig in Ordnung. Was in Deutschland passiert ist, ist extrem. Und das hat es vorher nie gegeben in der Geschichte. Ich glaube, keines Landes dieser Welt hat es jemals eine solche extreme Auseinanderentwicklung, eine gespaltene Wirtschaft gegeben. Nämlich in Deutschland ist der Binnenmarkt flach wie ein Brett, da hat sich nichts getan, der ist total konstant. Und die Exporte sind explodiert. Die sind explodiert. Wegen dieser Entwicklung vor allem, die wir vorhin gesehen haben. Und das müssen wir überlegen. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und man kann nicht so wie die Bundesregierung in der Käseglocke in Berlin glaubt, man kann die Augen und die Ohren zumachen, wie die drei Affen. Und dann geht's alles vorbei irgendwie. Es geht nicht vorbei, weil es nicht vorbeigehen kann, weil die anderen Länder in so gewaltigen, vitalen Schwierigkeiten sind, dass sie irgendetwas tun müssen, um ihre Situation zu ändern. Wir fordern sie auch auf, ihre Situation zu ändern, nur wir lassen nicht zu, dass sie ihre Situation ändern. Das ist das Verrückte. Aber dieser Punkt ist wichtig. Dieser Punkt ist unglaublich wichtig zu verstehen, gerade für Leute, die aus Gewerkschaften kommen. Sind ja vielleicht einige von Gewerkschaften hier. Man hat diese Lohnzurückhaltung in der Tat gemacht, nicht in erster Linie, um die Chinesen niederzuhalten. Ich komme immer noch, ich habe den Punkt nicht vergessen. Sondern ganz am Anfang hat man es gemacht, weil man geglaubt hat, auch die rot-grüne Regierung hat geglaubt, wenn man die Löhne niedrig hält, also nicht steigen lässt, dann passiert etwas ganz anderes. Nämlich nicht nur, dass man den anderen Marktanteile abnimmt und die anderen von den Märkten dieser Welt verdrängt, vor allem die in Europa, sondern es würde passieren, dass wenn die Löhne weniger steigen, die Betriebe plötzlich anfangen, arbeitsintensiver zu produzieren. Kapital durch Arbeit ersetzen. Das ist die neoklassische ökonomische Theorie, dass wenn die Löhne weniger steigen, dann gibt es mehr Arbeit und weniger Kapital in den Betrieben und dann steigt die Beschäftigung. Nur, dass das falsch ist, sieht man an diesem Bild. Warum sieht man das in diesem Bild? Wenn es nämlich so gewesen wäre, dass die Löhne, die um 3% zurückbleiben hinter der Produktivität, sagen wir pro Jahr oder so, oder 2% ist egal, wenn die Löhne weniger steigen, dann hätte die Beschäftigung mehr steigen müssen, dann wäre die Binnennachfrage überhaupt nicht betroffen gewesen. Dann wäre die weiter gestiegen wie bisher. Hat sie aber nicht getan. Sie ist plötzlich flach wie ein Brett. Die ist vorher immer gestiegen, ist plötzlich flach wie ein Brett. Und das zeigt, dass dieser binnenwirtschaftliche Zusammenhang überhaupt nicht gewirkt hat. Also wenn die Leute heute davon reden, Hartz IV und so, das sei, die Agenda sei alles richtig gewesen, das würde man ja an den sinkenden Arbeitslosenzahlen sehen. Wie das gestern Abend mein Kontrahent in Paderborn behauptet hat, dann ist das einfach falsch. Man sieht an dieser Grafik, dass es genau nicht passiert ist. Und das Einzige, was in Deutschland die Beschäftigung erhöht hat, jenseits dessen, was wir alles noch an prekärer Beschäftigung und Einstundenjobs und sowas haben, ganz davon will ich überhaupt nichts sagen. Also die Statistik ist sowieso, naja, Statistik und andere Lügen, habe ich neulich mal einen Aufsatz geschrieben. Aber jenseits dessen hat es natürlich eine Beschäftigungszunahme in Deutschland gegeben, aber nicht, weil dieser Zusammenhang gewirkt hätte, sondern nur deswegen, weil wir über 10 Jahre in der Lage waren, diese Exportexplosion herzustellen. Die hat natürlich Beschäftigung gebracht, gar keine Frage. Nur die Gegenbuchung ist in Südeuropa. Ne? Dort stehen die, die jetzt nicht mehr arbeiten können, weil sie Marktanteile verloren haben, auf der Straße. Ne? Man muss sich ja nur das Auseinanderlaufen der Arbeitslosigkeit anschauen zwischen den Ländern. Dann sieht man das ganz deutlich. Und die wollen jetzt wieder arbeiten. Ja, was machen wir denn dann? Die wollen jetzt wieder arbeiten und unsere sitzen auf den Posten, die diese Arbeit haben, die früher hatten. Das gibt einen Konflikt. Ne? Das gibt einen großen Konflikt. Den kann man noch verhindern, wie gesagt. Aber das Zeitfenster, den zu verhindern, ist jetzt ganz, ganz klein. Wird immer kleiner. Es geht jeden Tag zu, sozusagen. Was ist passiert in Deutschland? Ich will das nochmal an einem kurzen Beispiel zeigen. Es gibt diese Maßgröße, die ist sehr wichtig, die wird aber in der deutschen Presse auch systematisch verschwiegen. Das heißt Masseneinkommen. Masseneinkommen ist das, was Sie, ich nehme mal an, Sie sind die Masse, was Sie bekommen, das ist nämlich der Lohn und das Gehalt und das sind die sogenannten monetären Sozialleistungen vom Staat, also Renten und alle anderen Leistungen, die der Staat an Arbeitsmenschen, die in Arbeit stehen oder in Arbeit gestanden haben, gibt. Das sind die Masseneinkommen. Das Grüne sind die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Die stehen da drüber, die sind also stärker gestiegen. Das sind die 90er Jahre. Ne? Die anderen Jahre kommen gleich. In den 90er Jahren gab es schon diese Auseinanderentwicklung. Da ist aber der private Verbrauch in Deutschland noch gestiegen. Doch dann kam diese fundamentale Strategiewende. Und was ist passiert? Nun das. Sehen Sie, und da sehen Sie, wie dramatisch sich die Welt auch in Deutschland geändert hat. Wir haben jetzt Masseneinkommen real, das ist also ohne Inflation gerechnet, die real stagnieren. Das wissen Sie aber alle, das muss ich Ihnen ja gar nicht erzählen. Sie brauchen nur in Ihr Portemonnaie gucken, dann wissen Sie das. Seit 10 Jahren sind die Masseneinkommen eben nicht gestiegen, sind auch im letzten Jahr nicht gestiegen, sondern wieder leicht gesunken. Diesen Jahr werden sie vielleicht steigen, aber das ist noch nicht ganz klar. Hängt ein bisschen von der Wirkung des Streiks heute in Düsseldorf ab. Und der private Verbrauch ist auch nicht gestiegen. Jedenfalls fast nicht. Aber wir sehen auch, was explodiert ist in Deutschland. Es ist nicht nur die Exporte, sondern es ist auch explodiert ist das Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Es ist explodiert. Man muss das so klar sagen. Es ist nicht gestiegen, ein bisschen oder so. Es hat sich verselbstständigt. Es hat mit der wirtschaftlichen Entwicklung, mit der Entwicklung bei den Arbeitnehmern nichts mehr zu tun, sondern es ist eine eigenständige Größe geworden. Ne? Irgendwie war am Anfang die Hoffnung, wenn man den Unternehmern nur Geld genug in die Tasche steckt, dann werden die investieren auf Teufel komm raus. Haben sie leider nicht getan. Komme ich gleich auch noch zu. Sie haben nicht auf Teufel komm raus investiert, sondern sie wissen nicht, wohin mit dem Zeug. Sie wissen nicht, wohin mit dem Zeug. Ne? Das ist die Situation in Deutschland. Aber was wäre möglich gewesen, kann man jetzt noch mal fragen. Das will ich noch ganz kurz zeigen. Was wäre möglich gewesen, wenn in Deutschland die Löhne, die Reallöhne, gestiegen wären wie die Produktivität? Das ist wenig, 1,5% pro Jahr. Aber nehmen wir an, sie wären über 10 Jahre gestiegen. Die Leute hätten dieses Geld tatsächlich ausgegeben bei unveränderter Sparquote. Sie hätten weiter 10% jeder gespart, aber sie hätten den Rest des Geldes ausgegeben. Dann wäre diese Konsumentwicklung in Deutschland rausgekommen. Wobei jetzt Konsum will ich auch gleich sagen. Es gibt ja immer Leute zu Recht, zuvorkommend Recht, die sagen, Konsum kann ja nicht alles sein. Ne? Die Ersparnis der Unternehmer kann auch nicht alles sein. Die konsumieren übrigens auch sehr viel mehr als wir, nur nicht gemessen an ihrem Einkommen. Ne? Konsum kann nicht alles sein. Nein, mit diesem Geld, was man da verdient, kann man alles Mögliche konsumieren. Man kann auch Windräder konsumieren oder Solaranlagen konsumieren. Konsum ist völlig neutral. Ne? Das heißt nicht, dass man den Quatsch, den man schon 30 Jahre lang gekauft hat, jetzt verdoppeln muss. Man darf intelligent konsumieren. Das darf man alles, nur man muss ja das Geld dazu haben, um konsumieren zu können. Auch um seine persönliche Ausstattung zu ändern, um zu investieren vielleicht in eine Solaranlage oder so, muss man ja auch Geld haben. Ne? Also bei vernünftiger Lohnpolitik wäre diese Zunahme der Nachfrage der privaten Haushalte möglich gewesen. Und wenn man jetzt unterstellt, der Export hätte überhaupt keinen Überschuss gehabt, wir hätten gar keine Gläubigerposition gegenüber den anderen Ländern, wir hätten die nicht in die Defizite getrieben, dann wäre dies beim Wachstum rausgekommen. Selbst wenn wir einen absolut ausgeglichenen Außenhandel hätten, wir hätten immer genauso viel konsumiert, importiert, wie wir exportiert haben, wäre das Wachstum in Deutschland höher gewesen. Nur wegen des Konsums. Aber ich sollte nicht mehr Konsum sagen. Vielleicht, weiß nicht, wenn jemand ein besseres Wort hat nachher. Denn es ist, Konsum klingt immer so negativ, aber es ist die Möglichkeit der Arbeitnehmer, über mehr Geld oder Ressourcen zu disponieren, Geld zu haben, mit denen man seine Lebensumstände ändern kann. In vernünftiger oder unvernünftiger Hinsicht ist eine andere Frage. Das hängt wiederum von den Signalen ab, die der Staat gibt oder von den Anreizen, die der Staat gibt. Aber man kann seine Lebensverhältnisse ändern, systematisch, während man das ganz wenig nur kann, wenn man kein Geld hat, wenn man kein Geld zusätzlich hat, wenn man immer auf das Gleiche angewiesen ist, was man schon vorher hatte. Ne? Das ist wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Insofern können wir diese ökologische Diskussion gerne führen, aber sie ist nicht der Kern dieser Geschichte, weil wir ja erst mal hinkriegen müssen, wie Wirtschaft überhaupt funktioniert. Wir müssen ja wieder begreifen, wie Wirtschaft überhaupt funktioniert, damit wir überhaupt eine Chance haben, unsere Probleme zu lösen. Wenn wir dann noch das alles mit ökologischen Anreizen und systematischer Änderung unserer Politik verbinden, dann umso besser. Aber ohne dass wir überhaupt die Makroökonomie einer Volkswirtschaft begreifen und umsetzen können, wird es überhaupt nichts, wird es mit nichts was werden. So, wie können wir die Krise lösen? Nun ganz einfach. Im Leben kann man immer vernünftigerweise eine Ursachentherapie anwenden. Wenn Sie ein Problem an Ihrem Knie haben und Sie gehen zum Arzt und er sagt, ich röntge mal Ihren Kopf, dann sagen Sie, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, ich gehe zum anderen. Ja? Er muss sich schon mit Ihrem Knie auseinandersetzen. Also Ursachentherapie muss man anwenden. Was ist Ursachentherapie? Nun, Ursachentherapie in einer Währungsunion, wo es keine Währung gibt, wo man nicht ab- oder aufwerten kann, kann nur heißen, dass diese Lohnentwicklung wieder zusammengebracht werden muss. Sie muss wieder zusammengebracht werden. Aber das ist ganz schrecklich. Sie werden sehen, das ist ganz schrecklich. Denn was bedeutet das? Nun, das bedeutet zunächst, dass wir unser Inflationsziel von 2% beibehalten wollen. Wenn Sie das Inflationsziel von 2% beibehalten wollen, bedeutet das für Frankreich, es kann genauso weitermachen, wie es bisher gemacht hat. Das ändert sich nichts, weil es hat ja alles richtig gemacht. Für Südeuropa gibt es in der Tat einen Anpassungsbedarf. Sie müssen ein bisschen weniger über die Verhältnisse leben, als sie in den letzten 10 Jahren gelebt haben. Sie müssen sogar ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Wenn man mal das sagt, über 10 Jahre wollen wir diese Anpassung schaffen. Das ist jetzt bis 2022 gerechnet. Also es ist nicht, man kann es auch über 20 Jahre machen, ist völlig egal. Aber man braucht einen langen Zeitraum. Eine Fehlentwicklung, die 10 Jahre gebraucht hat, sich aufzubauen, kann man nicht über Nacht beseitigen. Deswegen wird uns die Eurokrise noch lange, selbst bei meiner Variante, noch lange begleiten. Aber dann hätte man ja wenigstens mal angefangen. Ne? Man muss ja wenigstens mal mit Ursachentherapie anfangen, wenn man sagt, so, die müssen sich jetzt ein bisschen am Riemen reißen. Was wir jetzt von denen verlangen, ist was anderes. Wir verlangen von denen, die Löhne um 20% zu kürzen. Das ist völlig verrückt. Da komme ich auch gleich noch zu, warum das verrückt ist. Aber was muss Deutschland tun? Nun, Deutschland muss seinen Löhne erhöhen. Hm? Da sind wir doch alle froh, oder? Da müssen Sie jetzt alle jubeln, müssen Sie sagen, jawohl, endlich mal. 4,5%, bitte? Ja, aber 4,5% und das pro Jahr, ne? Ist nicht 4,5% für 10 Jahre. Das ist ja das so ungefähr, was man so denkt. Nein, pro Jahr dürfen die Löhne um 4,5% steigen. Da geht die Welt aber unter. Da kommt der Chinese, ne? Da ist aber Land unter hier. Oh, die ganzen Asiaten überrollen uns dann. Ja, genau. Da ist aber Land unter dann. Ja, aber anders können wir Europa nicht retten. Und jetzt komme ich zu der Anfrage, jetzt muss ich das doch mit den Chinesen mal beantworten, sonst vergesse ich das am Ende noch. Ja, warum war das mit dem Chinesen von vornherein Quatsch? Ja, wenn man die Chinesen nieder hätte halten wollen, dann hätte man den anderen sagen müssen, ja, wir dürfen kein Inflationsziel von 2% machen. Ne? Denn die Preise müssen ja dann runter, weil der Chinese ja dauernd mit niedrigen Preisen kommt. Hätte man sagen müssen, ja, leider, früher waren 2% gut, aber jetzt mit den Chinesen geht es nicht mehr. Jetzt müssen wir weniger machen. Ne? Übrigens, davor die Chinesen gab es schon, die haben die auch schon aufgeführt, da gab es die kleinen Tiger. Und Anfang der 80er Jahre habe ich im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn gearbeitet. Da kam der Lambsdorff aus Japan zurück und sagt, oh, die Japaner machen uns fertig, jetzt sind sie Japaner, da müssen wir jetzt dagegen halten, da müssen wir ganz andere Politik machen. Dann kamen die kleinen Tiger, dann sind die kleinen Tiger abgestorben, weil sie Krise hatten. Dann haben die ausgedient, dann kamen die Chinesen, jetzt sind sie Chinesen. Ne? kann Ihnen vorhersagen, in 10 Jahren werden Sie Inder sein oder so. Irgendwer kommt immer über die deutschen Grenzen sozusagen. Wie die Türken vor Wien stehen die immer und überrollen uns. Ich war gerade in Österreich, da habe ich nochmal die Geschichte gehört von den Türken vor Graz. Es war nicht Wien vor Graz, wie die gekämpft haben immer mit den Musulmanen dort. Naja. Ja, man hätte es den anderen sagen müssen. Man hätte sagen, wir machen nicht 2%. Aber man kann nicht erst den einen sagen, wir machen 2% Inflation und dann sagen, aber Edge, wir konnten es nicht machen, weil die Chinesen kamen ja. Das kann nicht funktionieren. Das ist verrückte Politik. Aber genau so war es. Also deswegen ist das mit den Chinesen nicht so besonders einleuchtend. Aber jetzt, wenn wir weitergehen, müssen wir auch wieder entscheiden, wollen wir 2% Inflation machen oder wollen wir Deflation machen? Man kann auch Deflation machen. Also die Preise können sinken überall. Kann man auch machen, aber hat bisher noch niemand für vernünftig gehalten auf dieser Welt. Vielleicht ändern wir ja unsere Position da jetzt. Ja, und das bedeutet, aber selbst diese Anpassung, jetzt kommt das Schockierende, selbst diese Anpassung, wenn es diese Anpassung geben sollte bis 2022, bedeuten diese Kurven, die da an der Wand sind, bedeuten, dass in jedem Jahr bis 2022 die deutschen Unternehmen noch Marktanteile gewinnen. Nicht verlieren, gewinnen. In jedem Jahr bis 2022 gewinnen die deutschen Unternehmen noch Marktanteile gegenüber den europäischen Kollegen. Warum? Weil ihre absoluten Preise immer noch unter denen sind. Der Abstand nimmt zwar ab, aber er ist immer noch positiv zugunsten der Deutschen. Das heißt, selbst bei dieser Anpassung, wo die Revolution sozusagen ausgerufen wird in Deutschland, wo die Gewerkschaften irgendwie so eine Droge brauchen, so irgendwie so, müssen noch ein bisschen so direkt in die Vene initiiert, so Mutdroge oder so. Mutdroge brauchen, um das zu machen. Selbst bei dieser Revolution gewinnen die deutschen Unternehmen im Export noch Marktanteile bis 2022. Das heißt, wir haben unheimlich viel Zeit. Es kommt ja immer das Argument, weil wir im Export so stark sind, dürfen wir da nichts abgeben. Aber selbst bei dieser Anpassung geben wir ganz, ganz langsam ab. Aber in all den Jahren dazwischen dürfen die Deutschen und Menschen schon konsumieren und dürfen mehr Olivenöl und Feta kaufen. Oder in Griechenland Urlaub machen, sonst was Schönes. Und das ändert schon gewaltig die Position der Südeuropäer gegenüber uns. Aber es ändert die noch nicht fundamental. Erst wenn wir das noch 10 Jahre weitermachen, nochmal 10 Jahre 4,5%, die anderen bleiben bei ihrer Linie, dann haben diese anderen Länder eine Chance zurückzugewinnen, was sie in den letzten 20 Jahren, in den 20 Jahren, die hier drauf sind, verloren haben. Das ist schrecklich, aber wahr. Und dann sehen wir dran, was da schiefgelaufen ist, wie fundamental das ist, was da schiefgelaufen ist. Es ist so etwas Fundamentales schiefgelaufen, dass man unheimlich lange Zeit braucht, das wieder zu korrigieren. Und weil diese anderen Länder dann immer noch mehr Schulden machen müssen, also Defizite haben, müssen wir ihnen natürlich unter die Arme greifen, müssen wir für die Finanzierung sorgen. Und deswegen muss die Europäische Zentralbank Aktionen machen, wie sie gerade macht, nämlich mit Gewalt Euroland fluten mit Geld. Nur sie macht das auf eine perverse Art und Weise, ne? Das wissen Sie auch, oder wissen Sie es nicht? Sie könnte ja, die Europäische Zentralbank könnte ja das Geld, was sie da jetzt so raushaut, diese 1.000 Milliarden sind es inzwischen, 1.000 Milliarden, können Sie sich vorstellen, die Zahl? 1.000 Milliarden könnte sie ja direkt dem Staat gehen, den Staaten geben, oder sie könnte damit Staatsanleihen direkt kaufen. Was würde dann passieren? Inflation, oder? Aber das Geld ist ja sowieso raus, ist besser bei den Banken untergebracht. Da gibt es keine Inflation. Jetzt hat es den Banken gegeben, aber sie könnte ja direkt Staatsanleihen kaufen. Was wäre dann? Nun, dann würde sie auch, dann würde die Gewinne, die man aus dieser Aktion macht, würde die Europäische Zentralbank machen, weil sie haut das Geld ja für 1% raus, die Kosten hat sie nicht mal, das ist auch noch Fiktion. Und sie würde 3% von den Staaten kriegen, aber was würde sie mit den 3%, die sie von den Staaten kriegen, machen? Sie würde sie wieder an die Staaten zurücküberweisen, weil die Zentralbanken ja den Staaten gehören, ne? Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve hat gerade den größten Gewinn gemacht, den je eine Bank gemacht hat. Nämlich 79 Milliarden Gewinn und hat es zurücküberwiesen an den Staat. Klar, weil sie müssen es zurücküberweisen an den Staat. Ja, komme ich sofort. Und das bedeutet, der Staat hat sich für einen Großteil seiner Verschuldung hat er überhaupt keinen Zins bezahlt in den USA, weil der Gewinn der Zentralbank ja aus den Zinszahlungen des Staates vor allem resultiert. Denn die Papiere, die die Zentralbank reinnimmt, sind vor allem Staatspapiere. Ja, warum tut man das nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Die Banken wollen das haben. Für die Banken ist das schön. Die Banken kriegen jetzt Geld für 1% von der Europäischen Zentralbank, kaufen Staatspapiere in großem Maße für 3-4% und haben, wie heißt es in einem schönen Lied von Dire Straits, Money for Nothing. Ja? Money for Nothing. Auch noch Chicks for Free wahrscheinlich, aber das weiß ich nicht. Da will ich jetzt nicht drüber spekulieren, ob es auch noch Chicks for Free gibt.
Wer bei der Kanzlerin seinen Geburtstag feiert, kriegt die Gesetze
da. Ah, wow, das ist jetzt Konspirationstheorie. Das ist übel, übelste Konspirationstheorie. Das will jetzt hier keiner. Das glauben wir einfach nicht. Nein, nein, das hat schon seine Ordnung. Warum hat es seine Ordnung, Ihre Frage zu beantworten? Weil es im Maastricht-Vertrag steht. Nun fragen Sie mich nicht, warum es im Maastricht-Vertrag steht. Sie wollen es gar nicht wissen, ne? Ja, genau. Ja, steht drin, weil wir geglaubt haben, weil wir immer noch glauben, vor allem in Deutschland, wir haben darauf bestanden, dass es im Maastricht-Vertrag steht, weil wir glauben, wenn die Zentralbank direkt Staatspapiere kauft, dass es sofort zur Inflation führt. Ja, ist Quatsch, danke. Den Satz brauche ich nicht sagen. Es ist Quatsch, ja. Wir haben vollkommen recht. Und jetzt müsste es eigentlich jeder begreifen, ne? Aber es sagt niemand, wieder sagt es niemand. Frau Merkel hat die Tage gesagt, ja wunderbar, dass die Europäische Zentralbank diese mutige Aktion macht, die Länder da mit Geld zu fluten, die Banken mit Geld zu fluten. Aber sie hat nicht gesagt, was den deutschen Steuerzahler kostet. Irgendjemand hat ausgerechnet in England oder so, aber in England, nicht bei uns, sowas wollen wir nicht, wo wir nicht so genau wissen, dass diese ganze Aktion, diese 1.000 Milliarden über 3 Jahre, in der Größenordnung kann man ja leicht nachrechnen, bei 3% Nettozins sozusagen, Zinsgewinn, etwa 150 Milliarden in die Kasse der Banken spült. Aber die 1 Milliarde, um Hartz auf 4 aufzustocken, die haben wir nicht. Ne? Die haben wir nicht. Reuters, das war Reuters England, hat das ganz berichtet und errechnet und hat gleich dazu gesagt, damit können die Banken die Boni für die nächsten 20 Jahre bezahlen. Ist doch schön. Und so viele Schiffe im Mittelmeer, die sie alle bauen dürfen. Ne? Sie dürfen die Schiffe bauen, immerhin. Die Jungs dann im Mittelmeer schwimmen haben, Mädels und Jungs. Ja, das sind so kleine Einsichten, die man gewinnen kann und muss. Also man kann mit der Europäischen Zentralbank einiges machen. Man hätte ja die politische Aktion darauf verwenden können, den Maastricht-Vertrag zu ändern. Man hätte ja sagen können, wir wollen den Maastricht-Vertrag ändern, weil das ist ja verrückt, dass wir den Banken, die Banken mästen nun. Eine Mastkur für Banken. Nur wie bei, normal beim Mästen wird dann hinterher was geschlachtet, aber da wird ja nichts geschlachtet. Ne? Da wird nichts geschlachtet, da wird nur gemästet. Aber darauf ist niemand gekommen. Es ist ihnen nicht eingefallen, ne? Wahrscheinlich. Nehmen wir das mal an, ne? Wir glauben mal. Sie sind einfach nicht drauf gekommen. Naja. Ja, aber wenn man das macht, wenn man das vernünftig gemacht hätte oder selbst wenn man es jetzt macht oder wenn man Eurobonds einführen würde, was auch eine vernünftige Regelung ist, dann ist das alles keine Lösung für dieses Problem, sondern dieses Problem muss so gelöst werden, wie ich es hier an die Tafel gemalt habe. Und alle Zwischendinge sind nur Brückenlösungen sozusagen, um zu überbrücken die Zeit, wo diese Länder alle noch Defizite haben und die verrückten Finanzmärkte ihnen hohe Zinsen abverlangen. Für diese Zeit ist es eine Überbrückung. Nur eine Brücke muss ein Ende haben. Sie muss irgendwo aufliegen. Man muss Land sehen, damit man eine Brücke bauen kann. Man kann keine Brücke ins Nichts bauen. Und das ist das, was wir gerade tun. Wir bauen Brücken ins Nichts. Weil wir gar nicht über dieses Problem reden. Über dieses Problem wird ja überhaupt nicht angesprochen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Und deswegen haben wir die Euro-Krise nicht nur nicht gelöst. Wir haben noch nicht mal angefangen, sie zu lösen. Weil wir dieses Problem überhaupt nicht ansprechen. Und da muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland praktisch das einzige Land, was diese Lösung nicht zur Kenntnis nimmt. International wird das nämlich diskutiert. Es ist nicht so, dass es nicht diskutiert ist. Dass es der einzige Verrückte wäre, der mit rumlaufen würde. Nein, es wird diskutiert. Im angelsächsischen Sprachraum unter den kompetenten Kollegen ist das klar, dass das Problem ist. Nur der deutsche Leser von deutschen normalen Zeitungen darf es nicht wissen. Ne? Wir wollen es ihm nicht verraten. Weil er könnte ja unsicher werden in seiner Meinung über Griechenland oder so. Und das wollen wir ihm nicht zumuten. Und er könnte vielleicht zweifeln an seiner eigenen Politik der letzten 10 Jahre, der deutschen Politik, aber das wollen wir ihm auch nicht zumuten. Ja, warum die Länder im Euro bleiben müssen, fragt der Rane. Nun, warum die, die müssen nicht bleiben, aber ausscheiden ist unheimlich schwer. Ne? Nun kann man natürlich sagen, die müssen das ja nicht mitmachen, diese Operation, die können ausscheiden. Aber führen Sie mal eine neue Währung in einem Land ein, das sich 10 Jahre an eine Währung gewöhnt hat und wo alle Transaktionen in der alten Währung gemacht worden sind. Ich kann Ihnen sagen, das ist ein unglaublich schmerzhafter Prozess. Es gab solche Prozesse und vielleicht werden sie ja notwendig. Vielleicht werden sie, wenn wir das nicht machen, diese Operation hier, dann müssen die Länder natürlich ausscheiden, früher oder später, und müssen abwerten. Die müssen ihre neuen Währungen dramatisch abwerten. Und dann verlieren wir auf der einen Seite unsere Wettbewerbsfähigkeit über Nacht, weil deren Kurve jumpt da nach unten, die schießt nach unten und liegt ganz weit unter unserer, ganz schnell, über Nacht sozusagen. Und wir können einige Fabriken hier in Nordrhein-Westfalen auch gleich zuschließen. Weil dafür gibt es ja keinen Absatz mehr. Was ich vorschlage, ist ja ein Prozess über 10 Jahre, wo die deutsche Binnenkonjunktur anspringt und wo der deutsche Mensch mal wieder ein deutsches Auto fahren darf. Hm? Auch ein Qualitätsauto. Und dann allmählich diese Exportmärkte abgegeben werden müssen, wieder an die anderen Länder zum Teil. Und wir Binnenkonjunktur aufbauen können, Binnenmarkt aufbauen können, der das ausgleicht. Der kann das vollkommen ausgleichen, der kann mehr als ausgleichen, wie ich vorhin gezeigt habe. Wir können höheres Wachstum haben, wir können mehr Beschäftigung haben. Aber wenn diese Länder ausscheiden und über Nacht abwerden, dann passiert das alles nicht. Dann gibt es einen unglaublichen Knall, nicht nur in den Ländern, aber auch bei uns. Und bei den Ländern gibt es aber einen ungeheuren Knall, weil sie dann natürlich ihre Schulden, wenn sie eine neue Währung haben, in der alten Währung niemals mehr bedienen können. Das ist der Fall Argentinien. Argentinien hatte den Dollar quasi eingeführt, hatten also ihre Währung 1:1 zum Dollar gebunden und hatten dann eine große Krise, eine ähnliche Krise, eine Krise der Wettbewerbsfähigkeit und mussten dann abwerten. Die haben ihre Währung um 65% gegenüber dem Rest der Welt effektiv abgewertet. 65%. Dann können wir unsere Fabriken nicht nur zuschließen, dann können wir sie gleich einbotten für 10 Jahre, wenn die um 65% abwerten. Aber sie haben dann auch ihre Schulden nicht zurückbezahlt. Klar, weil man verrückt sein muss, wenn man dann seine Schulden in Landeswährungen, die 3-mal so hoch sind, dann in Landeswährungen, wie sie vorher waren, zurückzahlen würde. Dann zahlt keiner mehr seine Schulden zurück. Dann haben wir ein Problem. Dann sind diese 1.000 irgendwas Milliarden alle futsch. Ihre Rente auch, ne? Übrigens. Nun werden Sie fragen, warum ist das alles so idiotisch? Nun, die beste Begründung ist diese hier, die ich im Moment habe. Es gibt noch andere sicher. Wir sind nicht bereit, diesen Zusammenhang, den habe ich jetzt hier für 50 Jahre aufgezeichnet. Das ist der Zusammenhang, von dem ich vorhin gesprochen habe, zwischen Lohnstückkosten und Preisen. Der gilt für die ganze Welt, den kann man 100-mal testen empirisch, da kommt immer das Gleiche raus. Für alle Länder der Welt gilt dieser einfache Zusammenhang, dass nämlich Lohnstückkosten und Preise sich gleich entwickeln. Nur, das dürfen wir nicht zur Kenntnis nehmen. Sie dürfen das nicht wissen. Ich darf Ihnen das eigentlich nicht zeigen. Ja, warum? Nun, weil es gegen die heiligsten Dogmen der normalen Ökonomen, vor allem in Deutschland, aber auch anderswo verstößt, dass dieser Zusammenhang gilt. Es verstößt gegen die heiligsten Dogmen. Warum? Weil wenn dieser Zusammenhang gilt, unser ganzes Gerede über Geld und Inflation Schwachsinn ist. Und wir keine unabhängige Nationalbank brauchen, Zentralbank brauchen, die in ihrer Unabhängigkeit gefeiert wird, nur ein einziges Ziel verfolgt, Inflation, weil sie dieses Ziel gar nicht herstellen kann, die hat nämlich mit den Löhnen gar nichts zu tun. Und der zweite Punkt ist noch schlimmer. Wenn das gilt, dann ist dieses ganze Gerede vom flexiblen Arbeitsmarkt und von der Flexibilität der Löhne nach unten, das wir seit 10 Jahren mindestens hören, aber seit 20, 30 gepredigt wird, auch falsch. Weil Flexibilität der Löhne nach unten dann vor allem heißt Deflation. Jedenfalls für die meisten Länder dieser Welt. Und nur in dem einzigen historisch einmaligen Fall, wo man eine Währungsunion ist und die anderen sozusagen täuschen kann über das Inflationsziel, dass man selbst bereit ist einzuhalten. Nur in diesem einmaligen historischen Fall war diese Politik erfolgreich. Aber sie wird nie mehr erfolgreich sein, in den nächsten 300 Jahren nicht, weil niemand mit Deutschland mehr eine Währungsunion eingehen wird. Tempi passati, das ist vorbei. Das ist vorbei, es ist gerade vorbei. Und deswegen darf das nicht wahr sein. Und deswegen darf man das nicht wissen. Und deswegen darf ich Ihnen das eigentlich nicht sagen. gestern Abend diese schöne Geschichte erzählt, ich muss sie nochmal erzählen. Entschuldigung, Sie haben einen dringenden Einwurfbedarf. Wie viele Journalisten? Bitte mal die Journalisten kurz aufstehen hier. Sehen Sie? Die dürfen das nicht schreiben, sagt er zu Recht. Ja, die würden ihren Job verlieren. Naja, das ist so. Sehen Sie, das ist der einfach. Der Zusammenhang ist wirklich ganz einfach. Der Zusammenhang ist furchtbar einfach. Diese Abschottungspolitik, die geistige, intellektuelle Abschottungspolitik betrifft eben nicht nur die Politik, sondern die betrifft einen Großteil der deutschen Gesellschaft. Und die Medien sind da mittendrin, die machen da mit. Ne? Nicht alle, es gibt ganz kleine Ausnahmen. Aber etwa die Süddeutsche, die Zeitung, die ich regelmäßig lese, nicht den Wirtschaftsteil, der ist ganz schlecht, aber alles den Rest lese ich ab und zu, oder regelmäßig, halbwegs regelmäßig. Die Süddeutsche hat es geschafft, letzte Woche zum ersten Mal zu schreiben, zum ersten Mal einen Leitartikel zu schreiben, in der Tat, in der Rest der Welt wird der deutsche Leistungsbilanzüberschuss als Problem angesehen. Deutsche, bereitet euch vor. Seit 3 Jahren wird diese Frage international in G20, ich habe das ganze letzte Jahr in G20 gesessen, überall heftigst diskutiert, der deutsche Leistungsbilanzüberschuss als Problem. Und die Süddeutsche entdeckt es im Februar 2012, dass es vielleicht ein Problem sein könnte. Ja, da fragt man sich, wer die Schere im Hirn hat und wo die Schere herkommt und wer ihm die Schere ins Hirn gesteckt hat, diesem Redakteur oder Journalisten. Ja, nein, ich muss Ihnen die schöne Geschichte erzählen. Ich habe die gestern Abend auch erzählt. Die ist einfach so schön, dass man sie erzählen muss. Manche haben in der Schule vielleicht Bertolt Brecht gelesen, Galileo Galilei. Eine schöne Geschichte über ein Weltbild, das am Zusammenbrechen war, ne? Ein Weltbild. Aufgrund einiger empirischer Zusammenhänge, ne? Aufgrund empirischer Zusammenhänge. Und bei Bert Brechts Galileo Galilei kommen die Mathematiker und die Philosophen, heißen die, also die herrschende Wissenschaft, kommt zu ihm in sein Kämmerlein und sagt: Herr Galilei, wir wollen mit Ihnen einen formalen Disput über Ihre umstrittene These führen. Und Galileo Galilei sagt: Ich will gar keinen Disput, vor allem keinen formalen mit Ihnen führen. Da steht mein Fernrohr, schauen Sie durch, dann sehen Sie, was ich sage. Da, schauen Sie auf das Fernrohr, dann sehen Sie, was ich sage. Und wissen Sie, was die anderen dann sagen? Die herrschende Meinung, die Philosophen und Mathematiker sagen, nein, da werden wir niemals durchschauen, weil wir wissen ja, dass Sie Unrecht haben. Warum sollten wir da durchschauen? So einfach ist das, sehen Sie? Man will es nicht wahrhaben. Ich habe diese Kurve einem Mitglied des Sachverständigenrats vor kurzem, mit dem ich diskutiert habe, vorgeführt, habe gesagt, er soll was dazu sagen. Er hat immer weggeguckt, er hat immer in die andere Richtung geguckt, hat nur nicht dahin. Gottes Willen, Gott sei bei uns. Wenn ich das noch angucken würde, würde ich vom Glauben abfallen. Ja, und das wollen wir nicht. Wir wollen ja beim Glauben bleiben. Wir wollen ja fest daran glauben, was wir uns nur 30 Jahre gewöhnt haben. Und erst eine junge Generation vielleicht, hoffentlich. Eine neue Generation von kritischen Menschen wird dann unser Weltbild irgendwann vom Kopf auf die Füße stellen und uns lehren, wie die Zusammenhänge in Wirklichkeit sind und nicht, wie sie scheinen. Denn die Erde, dass die Erde eine Scheibe ist, ja auch sehr einleuchtend, oder? Wenn man so guckt, sieht es wie eine Scheibe aus. Oh, ich muss aufhören. Ich rede zu lang, ne? Aber eine Geschichte muss ich Ihnen noch erzählen, die mit den Schulden. Ja, mit den Schulden. Jetzt hören wir auf mit diesem Quatsch hier. Nein, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich muss noch mal kurz zurück zu der einen Grafik. Ja, mit den Schulden. Wir haben diese Schuldenproblematik. Nun, wie können die anderen Länder, jetzt muss man fragen, wie können die anderen Länder denn ihre Schulden zurückbezahlen? Nun, da gibt es auch wieder reine Logik. Ne? Es hat nichts mit Theorie oder so zu tun. Es ist reine Logik, können Sie auch sofort feststellen. Wie können Sie Schulden zurückbezahlen? Nun, Sie können Schulden zurückbezahlen, indem Sie selbst Überschüsse machen. Ne? Anders nicht. Wenn Sie immer weiter Schulden machen, wenn Sie immer Defizit haben, können Sie nie Ihre Schulden zurückbezahlen, offensichtlich. Ja, der Zusammenhang gilt ja auch zwischen Ländern. Nur wenn die anderen Überschüsse machen, dann muss irgendeiner Defizite machen. Wer ist das denn wohl?
Oder weniger Überschüsse?
Nee, Defizite. Nein, Defizite. Muss ja, auch insgesamt für die Welt ist es immer null. Hm? Diesen Saldo gibt es nicht für die Welt. Der Saldo für die Welt ist genau null. Immer. Jede Sekunde genau gleich null. Also wenn einer Überschüsse macht, muss der andere Defizite machen. Wenn die einen ihre Defizite abbauen, müssen die Überschussländer Defizite machen. Defizite machen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, Deutschland würde Defizite machen. Oh Gott. Ich muss Ihnen noch kurz, obwohl die Zeit ja läuft, aber ich muss Ihnen noch kurz eine Anekdote erzählen. 1980, 81 vielleicht, als dieses Problem zum ersten Mal aufkam, dass Deutschland ein Defizit hat, ein Leistungslanddefizit, das können Sie sich nicht vorstellen, da ging die Welt unter in Deutschland. Da waren zwar Ölpreisexplosionen und alle Welt hatte Defizite, nur die Ölpreisländer hatten Überschüsse. Aber in Deutschland ein Defizit in der Leistungsbilanz war eine absolute Katastrophe. Die Welt ging unter. Ich war in einem Vortrag von Theo Weigel in Bonn oder Bad Godesberg um die Zeit und der hat einen Vortrag gehalten nach dem Motto, nun der Untergang des Germanentums sozusagen. Weil Deutschland ein Defizit in der Leistungsbilanz hat. Aber das ist genau gefordert von uns. Oder ich habe mit Herrn Henkel neulich diskutiert. Er sagt, nein, unsere Überschüsse müssen wir verteidigen. Wir sind traditionelles Überschussland. Wir können nie unsere Überschüsse aufgeben. Ja, dann können die anderen ihre Schulden nie zurückbezahlen. Diese Aussage ist genau gleichbedeutend mit der Aussage, die anderen können ihre Schulden nie zurückbezahlen, wir schenken ihnen das Zeug, was wir ihnen gegeben haben in den letzten 10 Jahren. Aber die Rente ist leider auch futsch, muss man auch dazu sagen. War nichts mit der Rente, ne? Ja, und warum war es nichts mit der Rente? Das will ich jetzt auch noch erklären. Weil Deutschland ein absurdes Wirtschaftsmodell hat. Wie heißt das deutsche Wirtschaftsmodell? Nun, das deutsche Wirtschaftsmodell heißt, dass in Deutschland die privaten Haushalte sparen, schon immer. Das ist in Ordnung. 10% ihres Einkommens sparen die deutschen Haushalte. So, der Staat darf jetzt keine Schulden mehr machen, weil wir haben ja Schuldenbremse eingeführt und das gilt jetzt für ganz Europa. Die deutschen Unternehmen aber sparen auch. Deutsche Unternehmen sparen. Das müssen Sie auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, sie haben so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wohin mit dem Zeug. Was hier von dieser Kurve kommt, ne? Ja. Die deutschen Unternehmen sparen, weil sie so viel Gewinne gemacht haben, dass sie keine Kredite mehr brauchen, um zu investieren. Ja, sie haben zu viel Geld, sie können das nicht investieren. Sie tragen es zu Herrn Ackermann und lassen sich in den Casinos dieser Welt mehren, ihr Geld. So, jetzt kommt die einfache Frage, die kann man auch jedem Stadtkämmerer übrigens stellen. Die darf man allen Leuten stellen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und dauernd über die Schulden reden. Ja, wo ist denn der Gegenposten zu den deutschen Schulden? Denn was passiert mit diesem Geld, wenn es auf der Bank liegt? Ich sagte es vorhin schon mal. Auf der Bank verrottet es. Passiert nichts mit diesem Geld. Und außerdem machen wir die deutsche Wirtschaft kaputt, wenn alle nur sparen. Wenn Sie alle sparen und jeden Monat sozusagen, Sie kriegen jeden Monat irgendeine Größenordnung, sagen wir 100 Milliarden Euro ausgezahlt an Gehältern, Pensionen und Löhnen, und Sie sparen davon jeden Monat 10%, dann kriegen am Ende des Monats immer die Unternehmen und der Staat nur 90 Milliarden zurück, sozusagen. Das kann nicht gut gehen, kann ich sagen. Das hält keine Wirtschaft für 3 Monate aus, dann ist sie tot. Sparen tötet zunächst mal die Wirtschaft. Nur wenn einer das Geld auf der Bank nimmt und investiert und wieder in Güterkäufe und sonst was reinsteckt, dann können ihre Ersparnisse vernünftig verwendet werden. Nur wer ist das eigentlich in Deutschland? Ja, wer macht das denn? Diese Frage muss man stellen, wer verschuldet sich? Nicht, ob man sich verschuldet, sondern wer sich verschuldet. Weil irgendeiner muss sich verschulden, sonst bricht alles zusammen, sonst geht die Gleichung nicht auf. Reine Buchhaltung sozusagen. Ja. Ja, bisher waren es diese Irren da in Südeuropa. Die haben sich verschuldet. Die haben unsere Ersparnisse aufgenommen und haben versucht, sie zu investieren. Nur leider haben wir sie nach ein paar Jahren schon für pleite erklärt, als sie unsere Ersparnisse investiert hatten oder konsumiert hatten. Wissen wir leider nicht, weil wir darauf ja keinen Einfluss haben, ob sie konsumieren. Wenn sie einen Porsche kaufen, ist das vielleicht ja keine große Investition. Jedenfalls nicht für die 30 Jahre, wo sie ihre Rentenzahlung erwarten. Ja, die Südeuropäer haben sich verschuldet, haben alle deutschen Ersparnisse aufgenommen und verwendet, konsumiert oder was auch immer damit gemacht. Das ist die deutsche Vorsorge für die Zukunft, ne? Wo die junge Generation darauf hofft, dass sie dann schöne Renten bekommt. Ja, das geht nicht. Ne? Die sind jetzt gerade pleite. So, was machen wir jetzt? Wie geht das deutsche Wirtschaftsmodell jetzt? Die Unternehmen sparen, die Haushalte sparen, der Staat darf keine Schulden machen. Weil Schulden sind ja böse. Ne? Ja, es geht nicht. Ne? Wenn in Zukunft nicht alle deutschen Politiker immer durch die Lande gehen und sagen, Schulden ist gleich Sparen und Sparen ist gleich Schulden, dann geht's nicht auf. Ich bin gerade im Saarland gewesen, im Saarland ist ja Wahlkampf. Da macht die CDU Werbung mit dem Slogan, Frau Kramp-Karrenbauer, ich kriege den Namen nicht hin, Kramp-Karrenbauer heißt sie, macht Werbung mit dem Slogan für eine Zukunft ohne Schulden. Jawohl, das heißt für eine Zukunft ohne Investitionen, für eine Zukunft ohne, dass wir irgendetwas tun, um diese Gesellschaft zu verbessern. Das heißt es, nichts anderes. Warum sagt es keiner? Wenn ein Politiker sich heute hinstellt und sagt, wir können das Energieproblem dieser Welt leicht lösen, indem wir einfach alle Energie verbrauchen. Wir verbrauchen die Energie, dann ist sie weg. Könnte man doch sagen, oder? Ja, wir verbrennen einfach das Zeug, dann ist doch weg, oder? Was soll da überbleiben? Wenn es verbrannt ist, ist es weg. Ja, dann würden 100.000 Physiker auf der ganzen Welt aufstehen, selbst Physiklehrer und Physikstudenten würden aufstehen und sagen, der Mann hat nicht alle Tassen im Schrank, der hat noch nie von dem ersten Erhaltungssatz der Thermodynamik gehört, wonach man Energie nicht verbrauchen, sondern nur umwandeln kann. In Wärme in erster Linie. Ja, und warum tut das kein Ökonom? Warum tut das kein Ökonom? Als ich das gestern an der Universität gesagt habe, wiederum mein Counterpart, der hat sich dann selbst als Feldwald- und Wiesenökonom bezeichnet die ganze Zeit, das war mir dann peinlich, habe ich gesagt, lassen Sie das doch, das ist nicht nötig. Sie brauchen jetzt nicht hier so sich selbst fertig zu machen. Aber der konnte auf diesen Punkt nicht eingehen. Warum kann er darauf nicht eingehen? Das ist einfache Logik, das ist Buchhaltung, gesamtwirtschaftliche Buchhaltung. Warum kann man nicht sagen, es geht nicht ohne Schulden? Geht da die Welt unter? Weil es Sparen gibt. Wenn jemand spart, muss jemand sich verschulden. Ganz einfach. Und wenn die Ausländer pleite sind, sich nicht mehr verschulden sollen, wir sagen ja, sie sollen ihre Schulden zurückbezahlen sogar. Ja, wer verschuldet sich dann, um Gottes Willen, in diesem Land? Ja, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Oder es gibt drei. Man kann sagen, hört auf zu sparen. Hört sofort auf zu sparen. Alles immer raushauen, ist das Beste. Wenn man das nicht sagen will, dann muss man sagen, dann muss der Staat Schulden machen. Das ist ganz übel. Das wollen wir auch nicht. Ja, wenn man das nicht will, dann muss man zurückkehren zu einem vernünftigen Wirtschaftsmodell. Ein vernünftiges Wirtschaftsmodell hatten wir schon mal in Deutschland. Das nennt man heute die Zeit des Wirtschaftswunders. 50er, 60er Jahre, was war da? Wer hat sich da verschuldet? Nur die Unternehmen. Nein, in erster Linie die Unternehmen. Die deutschen Unternehmen haben sich verschuldet und haben trotzdem investiert auf Teufel komm raus. Nee, umgekehrt. Weil... Sie haben sich zum Investieren verschuldet, weil sie hatten Anreize zum Investieren, weil sie ja Nachfrage im Inland hatten, nicht nur in fernen Ländern. Weil damals haben die Menschen noch Geld verdient, damit durfte man noch was verdienen. Ne? Ja, damals haben die deutschen Unternehmen 8-9% gemessen am Bruttoinlandsprodukt sich verschuldet und investiert. Das ist ein normales Wirtschaftsmodell. Nicht, dass die anderen sich verschulden, sondern dass wir uns selbst sozusagen dieses Spar- und Investitionsproblem lösen. Und nicht auf den Rest der Welt hoffen, weil das nicht gut gehen kann. Wir können nicht erst Länder niederkonkurrieren und dann sagen, sie sollen aber das Geld, was sie dann per Saldo gekriegt haben, investieren. Das ist völlig absurd. Ne? Wir konkurrieren sie nieder und sagen, aber das sind diejenigen, die unsere Rente erwirtschaften in 30 Jahren. Das ist implizit, was wir tun. Ne? Das müssen Sie sich vorstellen. Vollkommen irre. Ja, das kann nicht gut gehen und deswegen müssen wir, wie kriegt man die Unternehmen dazu zu investieren und ihre Gewinne abzubauen, von diesen Gewinnen da runterzukommen? Nun, indem die Löhne steigen und indem man wieder vernünftige Unternehmensbesteuerung zum Beispiel einführt. Indem man die Unternehmen wieder systematisch wie früher besteuert, wie die Einkommensteuer, mindestens wie die Einkommensteuer, aber höher. Und dieses Geld vernünftig verwendet in öffentliche Investitionen oder Bildung oder sonst wie investiert, in Umweltschutz. Und indem die deutschen Menschen so viel Einkommen erhalten, wie sie auch mit erarbeitet haben, nämlich mindestens den Produktivitätszuwachs und für 10 oder 20 Jahre sogar ein bisschen mehr. Ja, das ist die Lösung. Ganz einfach, oder? Jetzt müssen wir uns nur noch Politiker schnitzen, die das machen. Vielen Dank.